Die große Wende der Geschichte. Das ist das Motto dieses Wochenendes. Und ich möchte mit einem sehr aktuellen Stichwort einsteigen. Auch die Bibel redet vom Klimawandel. Und zwar in einer Radikalität redet die Bibel vom Klimawandel, der gegenüber die aktuellen Szenarios geradezu harmlos klingen. 26 behandeln, auch wenn diese Bibeltage Matthäus 24 bis 26 behandeln werden, mit einem anderen Text, der aber schon in diese Richtung deutet, nämlich 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, da schreibt der Apostel in Vers 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dann Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Auch Matthäus 24 spricht von einer Veränderungsdynamik in kosmischen Dimensionen. Und damit sind wir dann schon in unserem Kapitel 24, Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Sowohl Matthäus als auch Petrus machen deutlich, diese Welt ist keine ewige Welt, keine unendliche Welt, sondern sie ist eine vergängliche Größe. Sie wird nicht für immer stehen bleiben, sondern sie wird durch Gericht zerstört werden. Wie ist das Klima heute? Wir werden es sehen. Diese stark beachtet ja auf sehr medial stark beachtete Weise und mit massiver Unterstützung von Fachleuten dann doch ganz primitiv über den großen Teich geschippert und wohl jetzt vor kurzem in New York angekommen. Was wird die Ursache für diese biblische Hitzekatastrophe sein? Ist es das, wovor Greta und ihre Mitschulschwänzer uns warnen? Oder, jetzt geht vor Schreck sogar das Bild weg, oder ist es das, was Petrus hier schreibt? Der Tag des Herrn, sagt er. Der Tag des Herrn, Gottes endgültiges Gericht über die Sünde. Also, dieses Verglühen wird nicht als Folge eines jahrhundertelangen CO2-Anstiegs geschehen, den man angeblich mit gutem Willen hätte verhindern können. Das ist ja unter Klimawissenschaftlern hoch umstritten. Sondern er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Aber bis dahin, bis zu diesem Tag des Herrn, schreibt Petrus, wird diese Welt, Vers 7, 1. Petrus 3, für das Feuer bewahrt werden. Und sie wird deshalb auch vor dem Feuer bewahrt werden, weil sie für das Feuer bewahrt wird. Und die Bibel sagt auch, wodurch die Erde vor dem Feuer bewahrt werden wird, nicht durch die Klimaschützer und Gretas, sondern Petrus schreibt hier in Vers 7, sie wird durch das Wort Gottes bewahrt werden. 1. Mose 8, Vers 2. Und auch darin wird sich Gottes Zusage bestätigen aus 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das Ende, oder wir sollten besser sagen, die Wende, kommt dann eben nicht durch menschliche Entscheidungen und kommt auch nicht, und das ist beruhigend, durch menschliche Fehlentscheidungen, sondern es kommt durch Gott selbst. Das ist das Entscheidende. Und das ist einer der Gründe, warum Christen der aktuellen Klimahysterie sehr gelassen gegenüberstehen. Nicht, dass uns der Schutz der Umwelt und der Natur gleichgültig sein könnte, das ist er definitiv nicht, weil es ja Gottes Schöpfung ist, die wir anvertraut bekommen haben. Aber deshalb ist eine Unterscheidung zu bedenken, wie sie rund 300 Klimaforscher und andere Naturwissenschaftler neulich in einem Schreiben an die europäischen Institutionen formuliert haben, also an den Europäischen Rat, die Europäische Kommission. Initiator war Professor Henri Masson aus Belgien und rund 300 weitere Wissenschaftler aus verschiedenen europäischen Staaten haben das mit unterzeichnet. Sie haben gesagt, wir empfehlen den europäischen Führern, eine klare Unterscheidung in ihrer Politik vorzunehmen zwischen der Umwelt und dem Weltklima, between the Earth Environment and the Earth Climate. Gut, sich um die Umwelt zu kümmern, ist eine Frage vernünftiger Haushalterschaft. Der Klimawechsel jedoch ist größtenteils hervorgerufen durch eine komplexe Kombination natürlicher Phänomene, die wir nicht kontrollieren können. Und dann fügen Sie hinzu, es gibt keinen Beweis für den anthropogenen Carbon Dioxide Emissions, dass das die wichtigste Ursache für die globale Erwärmung sind. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass die CO2-Ausstöße der Hauptgrund für die globale Erwärmung sind. Korrelation ist nicht unbedingt Kausalität und es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass vom Menschen hervorgerufene CO2-Ausstöße überhaupt einen zerstörerischen Effekt auf die Qualität des Lebens haben. Im Gegenteil wissen wir, dass CO2 die Basis allen Lebens auf der Erde ist, Photosynthese, dass es gut ist für das Wachstum der Natur und auch für die Landwirtschaft. Zitat Ende. Was wir also an der staatlich gepushten Klimakampagne ernst nehmen müssen, wären nicht die vermeintlich unschlagbaren naturwissenschaftlichen Argumente. Davon kann sich jeder überzeugen, der mal im Internet einige Foren dazu anschaut. Aber was wir ernst nehmen müssen, ist die religiöse Intensität, mit der wir hier von vielen Medien und Talkshows ständig unter Druck gesetzt werden. Und das macht eine sachliche öffentliche Debatte über die wissenschaftlichen Befunde so schwierig. Es waltet hier eine offenkundige Irrationalität. Auch wenn die europäischen Finanzminister an diesem Wochenende wieder dabei sind, Milliardenprogramme zum angeblichen Klimaschutz aufzulegen. Henrik Broder, der Journalist hat das Ende August in einem Kommentar für die Weltwoche in der Schweiz so formuliert, Zitat: Die Begeisterung für die Jungen und Mädchen, die sich auf einmal politisch engagieren, ist reine Heuchelei. Kein Mensch, der seine Sinne beisammen hat, würde sich von einem 16-Jährigen, dem die Eltern zu Weihnachten einen Anatomieatlas geschenkt haben, den Blinddarm rausnehmen lassen. Kein Mensch, der für sich und seine Familie ein Haus bauen will, würde einen 16-jährigen Architekten anheuern, der bis jetzt nur Sandburgen gebaut hat. Und kein Mensch, der einen Hedgefonds von einem Bausparvertrag unterscheiden kann, würde einem 16-Jährigen sein Vermögen anvertrauen. Aber wenn es um das Klima und die Welt, in der wir leben, geht, mutieren lärmende Kinder plötzlich zu geschätzten Propheten eines bevorstehenden Untergangs. So Henrik Broder, Zitat Ende. Das ist die Eschatologie. Das ist die Endzeitlehre der Klimapropheten. Sie drohen mit der Klimahölle und behaupten zugleich, und das ist jetzt wichtig, nur wenn die richtigen Leute an den Schalthebeln sitzen, und viele fügen hinzu, und nur wenn sie an diesen Schalthebeln nahezu diktatorische Vollmachten haben. Denken Sie an ein Interview, das Habeck vor einiger Zeit geführt hat. Und wenn sie nicht ständig durch parlamentarische Prozesse aufgehalten werden, nur dann ist die Welt möglicherweise noch zu retten. Und dieser Befund zeigt erneut, wie dringend wir im Gegenüber dazu eine nüchterne biblische Eschatologie brauchen. Der allmächtige Gott, der die Geschichte lenkt und überblickt, hat uns ja nicht im Ungewissen darüber gelassen, wohin diese Welt strebt und worauf wir uns einstellen müssen. Er hat nicht alle Fragen beantwortet, die wir in unserer Neugier gern beantwortet hätten. Aber er hat uns eine solide Orientierung gegeben in seiner Offenbarungsurkunde. Und in unserem Studium des Matthäus-Evangeliums, das sich jetzt langsam seinem Ziel nähert, und bei den kommenden Bibeltagen wollen wir das Matthäus-Evangelium dann abschließen. Das ist die längste Reihe zu einem Buch, die wir bisher durchstehen durften. Je mehr sich das dem Ziele nähert, umso mehr kommen wir jetzt an diesen spannenden Punkt, wo Jesus seine Jünger auf die Zukunft vorbereitet. Heute Vormittag beginnen wir mit der großen Endzeitrede, Matthäus 24. Heute Nachmittag Eberhard Dahm, Teil 2 der großen Endzeitrede. Diese beiden Kapitel gehören zu den wichtigsten eschatologischen Texten der Bibel überhaupt, also den Texten, die sich mit der Zukunft und dem Ende der Welt befassen. Und als Untertitel haben wir gewählt, als Obertitel, wie wir wachsam werden, und als Untertitel, Sie finden das auf Ihrem Begleitzettel, der die Gliederung für diesen Vortrag darstellt, praktische Prophetie und provokative Perspektiven. Also das ist ein Zungenbrecher, aber Sie werden das noch im Laufe der Zeit gut nachsprechen können. Praktische Prophetie und provokative Perspektiven. Praktische Prophetie, das ist der Gegenbegriff zu spekulativer Prophetie oder zu alarmistischer Prophetie. So nach dem Motto, es ist alles ganz schlimm und es kann nur noch schlimmer werden. Es gab ja zu allen Zeiten Christen und auch Glaubenswerke, die sich quasi als Endzeitexperten verstanden haben. Das sind wir nicht. Manchmal hatte das auch kaum Auswirkungen auf die Praxis ihres Glaubenslebens, sondern war mehr so als ein religiöses Hobby, welcher Politiker möglicherweise mit welcher Figur aus dem Alten Testament irgendwie identifiziert werden könnte. Darum geht's uns nicht. Aber Jesus gibt uns diese Informationen zu einem anderen Zweck, wie wir wachsam werden, damit wir wachsam werden. Und damit wir die zivilreligiösen Eschatologien, damit wir die uns vertrauten Horrorszenarien und die damit verbundenen Machtansprüche, und vergessen Sie nie, dass mit diesen Horrorszenarien immer massive Machtansprüche verbunden sind, dass wir es lernen, unsere Zeit zu durchschauen und uns dazu zu verhalten. Und deshalb ist die Jüngerfrage, mit der unser Text beginnt, keine überflüssige Spekulation, sondern es ist im Prinzip eine Frage, die jeder stellen sollte. Und das ist ja das Motto unserer Einleitung, eine Frage, die jeder stellen sollte. Und jetzt gehen wir mitten hinein. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, ich lese nach Schlachter 2000, und seine Jünger kamen herzu, um die Gebäude des Tempels ihm zu zeigen. Also ihm das nochmal so vor Augen zu führen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Bei den letzten Bibeltagen, unmittelbar davor, haben wir miterlebt die aufreibenden, ausführlichen Diskussionen, die Jesus im Tempel mit dem religiösen Establishment, mit den religiösen Führern geführt hat, mit den Pharisäern, den Sadduzäern vor allem. Dann kam diese dramatische Schlussrede, Matthäus 23, in der Jesus das Volk noch einmal vor den Führern und Verführern gewarnt hat. Das können Sie alles nachhören über unsere Homepage. Und am Ende stand dann dieses traurige Fazit, ab Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die ich zu dir gesandt habe, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das sind die letzten offiziellen Worte, die Jesus vor seiner Wiederkunft an seinem Volk gerichtet hat. Danach gibt es keine offizielle Adressierung Israels mehr. Und dann verlassen sie den Tempel. So in etwa hat man versucht, das zu konstruieren, zu rekonstruieren, den herodianischen Tempel. Und sie betrachten noch einmal von außen seine Pracht, seine monumentalen Dimensionen. Und Jesus sagt, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und wie immer in dieser Woche geht es dann abends über den Ölberg im Osten Jerusalems ins Nachtquartier nach Bethanien zurück. Und auf der Höhe des Ölbergs, vielleicht in etwa an dieser Stelle, von der aus man diesen Blick hat, drehen sie sich noch einmal um. Von ihr aus hat man beste Aussichten auf die imposante Kulisse. Das ist der Postkartenblick. Heute stehen da die beiden Moscheen. Damals konnte man den herrlichen Tempel sehen. Und in dieser besonderen Stunde schenkt Jesus seinen Jüngern und uns diese kostbare Ölbergrede. Und die Jünger stellen in dieser Stunde zwei Fragen. Sie stellen einmal die Frage, wann wird das sein? Und sie stellen zweitens die Frage, was wird das Zeichen sein für deine Wiederkunft und für das Weltende? Immerhin bringen sie die Wiederkunft Jesu und das Weltende miteinander zusammen. Sie trauen ihm also zu, dass er dann das große Finale auslösen wird. Woran merken wir, dass es bald losgeht? Was werden die Vorboten sein? Auf die zweite Frage geht Jesus ausführlich ein. Die erste Frage, die Frage nach dem Zeitpunkt, streift er nur kurz. Wann wird es soweit sein? Offensichtlich dachten die Jünger damals, dass die Zerstörung des Tempels und die machtvolle Wiederkunft Jesu sehr schnell aufeinander folgen würden. Sie hatten das Kreuz überhaupt nicht im Blick. Und sie dachten, es würde wirklich sehr, sehr schnell gehen. Nur nochmal, damit wir uns die Pracht dieses Tempels vorstellen können. Ein Augenzeuge, Josephus, hat ihn mit folgenden Worten beschrieben. Das äußere Ansehen dieses Tempels setzte durch alles Geist und Auge in Bewunderung. Denn allerwärts waren dicke Goldplatten angebracht. Und bei Sonnenaufgang strahlte er in feuerähnlichem Glanze, der die Augen der Beschauer gleich den Sonnenstrahlen blendete. Den ankommenden Fremden schien er in der Ferne einem Schneeberge gleich. Denn wo er nicht mit Gold belegt war, da war er ganz weiß. Also nochmal diese ehrfurchtsvolle Beschreibung der Architektur des Tempels. Und Jesus sagt, Vers 2, seht euch diese Pracht an, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Knapp 40 Jahre später wurde diese Ankündigung erfüllt. Im jüdischen Krieg durch den Feldherrn Titus, 70 nach Christus. Und was wir heute als Klagemauer kennen, was da noch steht, das war damals nichts anderes als eine Stützmauer für den Tempelplatz. Also die Klagemauer ist nicht Teil des Tempels gewesen, sondern das war eine Stützmauer für den Tempelsplatz. Einige Wochen später werden sie dann wieder dort stehen auf diesem Ölberg. Und sie werden Jesus erneut die Frage stellen, nämlich am Himmelfahrtstag. Wann geht es los? Und wann kommt das? Und was wird Jesus ihnen sagen? Apostelgeschichte 1, Vers 7, es steht euch nicht zu, Zeit und Stunde zu wissen. Und genau so antwortet Jesus auf die Wann-Frage auch hier in Matthäus 24. In Vers 36, um jeden Tag, aber die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Jesus selbst hat gewissermaßen in freier Beschränkung auf dieses Wissen verzichtet für die Zeit seines Lebens hier auf der Erde. Oder Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und Vers 44 noch einmal, er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wenn die Wann-Frage schon nicht beantwortet wird, warum gibt uns Jesus dann trotzdem so einen großen Überblick, so eine Tour d'horizon über die Zukunft? Nicht, weil wir Berechnungen anstellen sollen, sondern er sagt auch gleich, warum er uns das gibt. In Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Das sind also die beiden Aufforderungen, habt Acht und erschreckt nicht. Und genau das ist das Ziel für uns, dem wir an diesem Wochenende nachkommen sollen, indem wir gewissermaßen, in dessen Erreichung wir trainiert werden sollen, dessen Verfolgung wir trainiert werden sollen, hab Acht und erschreckt nicht. Und damit will Jesus uns führen auf diesem schmalen Grat zwischen Lethargie auf der einen Seite und Panik auf der anderen. Denn das hat es immer gegeben. Ne? Die einen haben geschlafen, Matthäus 24, 48 und Paulus im 2. Thessalonicher nicht. Und die anderen, denen Paulus im 2. Thessalonicher Brief haben, die Panik gehabt, der Tag des Herrn sei möglicherweise schon da. Die einen schlafen und die anderen bibbern, weil sie den Tag möglicherweise verpasst haben könnten. Und mitten da hindurch führt der schmale Grat. Habt Acht und erschreckt nicht. Und darum gibt uns Jesus diese praktische Prophetie. Und man kann sehen, dass dieses Kapitel aus drei großen Teilen besteht. Ich habe versucht, Ihnen das möglichst übersichtlich darzustellen. Teil 1, das langfristige Krisenszenario, das geht bis Vers 26. Dann Teil 2, die plötzliche Krisenintervention, Vers 27 bis 35. Und Teil 3, das können wir relativ kurz machen, die aktuell gebrauchte Krisenkompetenz. Also das langfristige Krisenszenario, die plötzliche Krisenintervention und die aktuelle Krisenkompetenz, die wir dafür brauchen. Und der Herr gibt uns dabei eine klassische Prophetie. Und wenn Sie Bibelleser sind, dann wissen Sie, dass ein Kennzeichen von Prophetie in der sogenannten prophetischen Perspektive besteht. Sie müssen sich die prophetischen Aussagen wie Bergspitzen vorstellen. Wenn Sie von der Seite drauf gucken, dann sehen Sie auch die Zwischenräume. Wenn Sie das Ganze aber gewissermaßen von vorne sehen, das muss man jetzt mit etwas Fantasie sich gut vorstellen können, das sind Spitzen und dann wieder Dellen, dann sind diese Hügel ganz dicht nebeneinander und Sie haben den Eindruck, ein Ereignis folgt unmittelbar auf das nächste. Das ist die klassische prophetische Perspektive. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Jesaja 61, Vers 1. Da können Sie das nochmal gut nachvollziehen. Diese große Ankündigung, wenn der Messias kommt, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu reihen und so weiter. Und dann heißt es im Vers 2, um zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Das gnädige Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Wenn man das so liest, denkt man, diese beiden Spitzen der Prophetie folgen unmittelbar aufeinander. Und Sie wissen, was Jesus in der Synagoge von Nazareth gemacht hat? Er hat den ersten Teil dieses Zitats vorgelesen. Das steht in Lukas 4, ab Vers 18. Da haben wir jetzt keine Zeit, das im Einzelnen uns anzugucken, aber notieren Sie sich bitte dazu. Lukas 4, Vers 18, wo Jesus Jesaja 1, Vers 2 zitiert. Und da stoppt Jesus, nachdem er den ersten Teil zitiert hat. Er hat mich gesandt, um zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Punkt. Und das sagt er, das ist heute vor euren Ohren und Augen erfüllt. Das heißt, dieser Teil der Prophetie ist erfüllt. Der andere ist bis heute noch nicht erfüllt, sondern wird erst erfüllt werden bei seiner Wiederkunft. Das ist die prophetische Perspektive, dass Texte unmittelbar hintereinander stehen, die nicht in ihren Ereignissen immer unmittelbar aufeinander folgen. Und deswegen brauchen wir die Ergänzung der gesamten biblischen Texte, um den größeren Zusammenhang verstehen zu können. Und so ähnlich ist es auch hier mit Matthäus 24. Die Frage ist ja immer, und das macht diesen Text so kompliziert, und ich gebe zu, es ist wirklich einer der kompliziertesten Texte des Matthäus-Evangeliums: Wo müssen wir diese Ereignisse, von denen wir hier lesen, jeweils ansiedeln? Wird hier unsere Epoche beschrieben oder mehrere? Man hat in der Auslegungsgeschichte dazu auch schon die unterschiedlichsten Positionen vertreten. Die einen sagen zum Beispiel, dass es hier eigentlich alles erfüllt worden, was in den Versen 1 bis 26 steht, im jüdischen Krieg 70 nach Christus ist das im Grunde alles schon erfüllt. Aber damit kann man nicht alle Phänomene fassen, die hier beschrieben worden sind. Zum Beispiel auch in Vers 7, dass ein Heidenvolk sich gegen das andere erhebt, Hungersnöte, Seuchen. Das alles ist nicht so charakteristisch für den jüdischen Krieg. Andere sagen, nee, es war nicht 70 nach Christus, sondern es wird erst in der Zukunft sein auf der Schlussstrecke des Volkes Israel. Das heißt, es ist noch lange nicht dran und es hat auch mit uns nichts zu tun, sondern wird nur Israel in der Zukunft betreffen. So legen das andere aus. Und wieder andere sagen, könnte doch eine Zeit der Gemeinde betroffen sein. Wenn wir etwa an Vers 14 denken, dieses Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Das klingt ja ganz ähnlich wie der Missionsbefehl. Wie lösen wir das? Wie können wir da herangehen? Jesus selbst gibt uns einen Hinweis. Wenn wir in Vers 15 schauen, da sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht. Das ist ein ausdrückliches Zitat des Propheten Daniel. Und damit weist Jesus uns darauf hin, dass wenn wir das Ganze fassen wollen, dass wir dann den großen Zusammenhang der gesamtbiblischen Eschatologie in den Blick nehmen müssen. Und von diesem großen Zusammenhang her fragen müssen, wie können wir da Matthäus 24 am besten einordnen? Das ist die einzige seriöse Chance, die wir haben. Sonst tappen wir total im Dunkeln. Und ich habe mich bemüht, Ihnen mit einer Skizze, das heißt, die habe ich nicht selber, ich habe die Vorlage gemacht, aber eine liebe Mitarbeiterin hat die dann erstellt, Ihnen einen Überblick zu geben über das Gesamtszenario. Das finden Sie auf der Rückseite der Inhaltsangabe oder der Gesamtgliederung des Matthäus-Evangeliums. So wie viele andere und auch ich es für am wahrscheinlichsten halten, wie die Dinge sich darstellen werden. Und das heißt, es gibt eine Entrückung der Gemeinde. Diese Entrückung der Gemeinde wird bedeuten, dass Christus seine Leute abholt und zu sich in den Himmel holt, bevor diese große Trübsalzeit beginnt, von der Daniel redet. Also diese sogenannte 70. Jahrwoche. Und Sie finden auf der Rückseite meiner Gliederung jeweils Bibelstellen zu den verschiedenen Stichworten. Also große Trübsal, Entrückung der Gemeinde, Wiederkunft Jesu, da können Sie das weiter studieren. Wir müssen jetzt einfach versuchen, den Überblick hinzubekommen. So, am Ende dieser siebenjährigen Trübsalzeit kommt dann Christus wieder zur Schlacht von Harmagedon. Und Dann kommt er wieder mit seiner Gemeinde und anschließend beginnt dann das tausendjährige Reich. Das ist das Szenario, was mir vom gesamtbiblischen Befund am einleuchtendsten erscheint. Und wenn Sie sich damit ausführlich auseinandersetzen wollen, finden Sie auf meiner Homepage, auf der Eingangsseite, also einfach wolfgang-nestvogel.de, verschiedene Materialien, die das weiter erläutern und entfalten. Also Sie finden dort einmal eine ausführliche Gliederung zum Buch der Offenbarung. Sie finden einen Artikel über die Israel-Frage als Testfall. Da geht es darum, hat die Gemeinde Israel ersetzt? Und die Antwort ist nein. Und das ist jetzt für unser Thema besonders wichtig. Sie finden dort einen längeren Aufsatz über Entrückungsszenarien im Vergleich. Da finden Sie wirklich eine ganz ausführliche Begründung mit Literatur, mit Fußnoten. Das musste ich mal für einen theologischen Kongress verfassen, ist schon einige Jahre zurück. Aber da finden Sie das ausführlicher erklärt. Und da zeige ich, dass es ganz unterschiedliche Theorien gibt. Manche sagen, die Gemeinde erlebt noch den ersten Teil der großen Trübsal und wird nach 3,5 Jahren entrückt. Andere sagen, nee, die Gemeinde bleibt bis zum Ende der großen Trübsal noch auf der Erde und wird gewissermaßen erst zu Christus hingerückt, kurz bevor er dann mit der Gemeinde wiederkommt. Und die These, die ich für die schlüssigste halte, ist die, dass die Gemeinde zu Christus hin entrückt wird, bevor die große Trübsal beginnt. Weil nämlich unter anderem in der Offenbarung, in all den Berichten über diese Trübsalzeit, die Gemeinde nicht vorkommt, sondern unmittelbar davor in Offenbarung 3, Vers 10, sagt Christus, dass er die Gemeinde herausholen wird aus dieser Zeit. Und mit Benedikt Peters bin ich der Überzeugung, dass damit gemeint ist, er wird die Gemeinde raushalten aus den Wirren der großen Trübsal. Und ein weiterer Aspekt, der dafür spricht, ist die Tatsache, dass wenn die Bibel von Entrückung redet, dass immer der Eindruck entsteht, das ist ein Ereignis, das jederzeit passieren kann. Es ist ein Ereignis, wo man nicht sagen wird, okay, dann gibt es noch diesen großen Vorlauf mit den 7 Jahren, sondern die Entrückungsaussagen der Bibel legen nahe, es kann jederzeit sein, wie ein Dieb in der Nacht. Und all dies spricht nach meiner Überzeugung dafür, wie gesagt, ausführlicher lege ich das in diesem Aufsatz dar, den Sie auf der Homepage finden, dass die Gemeinde entrückt wird, bevor die große Trübsal beginnt. Ich habe aber auch gute Freunde, die das anders sehen. Daran hängt nicht die Frage der Bibeltreue, würde ich sagen. Aber wir müssen ja versuchen, den Text der Bibel so gut wie möglich zu verstehen. Und jetzt kommt, das ist übrigens auch die Position etwa, die von der MacArthur Studienbibel vertreten wird. Und jetzt kommt die große Frage, wie fügt sich Matthäus 24 in dieses Szenario ein? Deswegen habe ich Ihnen auch diese Skizze mitgegeben, sonst schwimmen wir. Sonst gehen wir gewissermaßen unter in der Komplexität dieses Textes. Und da sehen wir, dass es in diesem Krisenszenario 2 große Teile gibt. Der zweite Teil, Verse 15 bis 26, zeigt uns Israel im letzten Kampf. Israel in der großen Trübsal. Also dieser 7-Jahres-Abschnitt, das sind die Verse 15 bis 26. Da ist von diesem Gräuel an heiliger Stätte die Rede, ganz klar, Zitat Daniel 9, eindeutig auf Israel bezogen, eindeutig in Israels Geschichte eingebettet. Da ist in Vers 20 etwa vom Sabbat die Rede, eindeutig Israel. Aber die Verse 4 bis 14 mit ihrer weltweiten Dimension von Krieg und Hunger und Verfolgung um Christi willen und Mission weltweit weisen hin auf den Weg der Gemeinde. Sie schildern den letzten Teil der Kirchengeschichte auf dem Weg zur Entrückung. Also, die Verse 4 bis 14 liegen vor der Entrückung und die Verse 15 bis 26 kommen hinein in diese 7 Jahre zwischen Entrückung und Wiederkunft und die Verse 27 bis 35, die schildern dann die Ereignisse um die Wiederkunft Jesu. So vor der Entrückung diesen Text in den Griff bekommen. 4 bis 14 vor der Entrückung, 15 bis 26 während der Zeit der großen Trübsal und 27 bis 35 die Wiederkunft Jesu. Das ist die Grundstruktur und von dort her können wir uns nun diesen Versen annähern. Ansonsten würden wir einfach nur schwimmen und mutmaßen und spekulieren, aber wir wollen ja versuchen, den Text so wortgetreu wie möglich zu verstehen. Bis Vers 14 also die Zielgerade der Gemeinde Jesu vor der Entrückung, ab Vers 15 die Endphase in der Geschichte des Volkes Israel. Und dazu übrigens musste Israel ja wieder in seinem eigenen Land sein. Eine Voraussetzung, die, wie Sie wissen, 1948 erfüllt worden ist. Und wir wollen jetzt so vorgehen, dass wir uns zunächst die Israel-Perspektive angucken, also die Verse 15 bis 26. Dann kommt die Pause. Und nach der Pause gehen wir dann auf den Part zu, der für uns als Gemeinde Jesu umso wichtiger und bedrängender ist, nämlich die Verse 4 bis 14. So ist der Plan. Und wenn Sie Ihre Gliederung zur Hand nehmen und diese Skizze, ich denke, dann kann Ihnen nichts passieren. Dann können Sie auch nicht verloren gehen unterwegs. Also, 15 bis 26. Ich bin sehr froh, dass ich diese Skizze hier habe, weil man damit doch sehr viel deutlich machen kann. Nach der Wiederkunft dann das tausendjährige Reich, dann das Endgericht und danach ewige Rettung und ewige Verlorenheit. Aber in diesem Endgericht werden die zu Jesus gehören, dann schon, ja, also wir werden in diesem Endgericht nicht mehr dabei sein, denn wir sind ja seit der Entrückung beim Herrn. Der hat übrigens ja auch gesagt, in Johannes 14, Vers 3, dass er uns abholen will. Und damit höchstwahrscheinlich auch den Zusammenhang der Entrückung gemeint. So, wir gehen jetzt auf die Verse 15 bis 26 und dann in die Pause. Israel im letzten Kampf. Es bricht die große Trübsal an, Vers 15, Jesus stellt ja diesen Bezug zu Daniel 9 her, die 70. Jahrwoche. Gräuel, das Götzenbild an heiliger Stätte, die Abschaffung des jüdischen Gottesdienstes. Ein Tempel gibt es ja auch schon zurzeit nicht. Da steht auch nicht Götzenbild im Tempel, sondern an heiliger Stätte, wo immer das sein wird. So eine Vorschattung gab es schon mal 167 vor Christus, als der Syrer Antiochos Epiphanes eine Goldplatte auf den Altar legte und den Altar nutzte, um Zeus dort anzubeten. Dann nach 135 wurde mal ein Jupitertempel an die Stelle des Tempels gesetzt durch Kaiser Hadrian. Aber das ist alles nicht die Erfüllung dessen, was Jesus hier in Vers 15 sagt. Auch Daniel 12, Vers 1 macht deutlich, es wird eine Zeit der Drangsal sein. Jesus bezeichnet das dann in Vers 21 als eine große Drangsal, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass diese Drangsal sich in der zweiten Hälfte dieser 7 Jahre, also in der zweiten Halbzeit, zuspitzen wird. Sie haben dazu auch die entsprechenden Bibelstellen auf der Rückseite unter große Trübsal, zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, Daniel 9, 27 und die entsprechenden Stellen aus der Offenbarung, haben Sie hier alles vermerkt. Dann erfolgt die Machtergreifung durch den Antichristen. Was Paulus auch beschreibt, etwa in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, 2. Thessalonicher 2, Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das ist der Antichrist. Aber die Bibel macht deutlich, auch in dieser Trübsalzeit werden viele Menschen zum Glauben kommen, und zwar Juden und Heiden. Offenbarung 7, 1 bis 14 zum Beispiel. Es werden diese 144.000 Juden zum Glauben kommen, unter anderem. Die werden dann einen weltweiten Missionsdienst in Angriff nehmen. Das gehört in diesen Kontext. Es werden, das macht die Offenbarung ganz deutlich, viele, viele Menschen in dieser Trübsalzeit noch zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Es wird dann noch missioniert. Es werden Leute sich bekehren und als Missionare unterwegs sein. Und Vers 23, es werden auch in dieser Zeit Scharlatane auftreten. Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, also zu euch, die ihr in dieser Trübsalzeit seid, sieh, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also auch die, die in dieser Zeit zum Glauben kommen. Scharlatane, die sich als Heilsbringer ausrufen lassen, die so tun, als würden sie im Namen Gottes reden, die sich auf die Bibel berufen, falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun. Und genau das wird auch der Antichrist leisten. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Also Zeichen und Wunder, 2. Thessalonicher 2, 9, Matthäus 24, 24 und dann auch nochmal in der Offenbarung. Im Dienste des Antichristen und seiner Führungs- und Verführungsstrategie. Damit wirbt er um Vertrauen. Damit werben die falschen Propheten um Vertrauen für ihre Botschaft. Sie beeindrucken die Sinne der Menschen durch sichtbare Wunder. Sie gewinnen deren Herzen. Zu diesen Wundern können spektakuläre Krankenheilungen gehören zum Beispiel, wie wir sie ja auch in Teilen etwa der charismatischen Bewegung propagiert finden. Ich sage nicht automatisch, dass das antichristliche Bewegungen sind, aber ich sage nur, dass wenn jemand sich heute darauf beruft, zum Ende eher der Zeit als mehr zum Anfang, zum Ende der Kirchengeschichte, dann macht die Bibel deutlich, Offenbarung 13, Matthäus 24, 2 Thessalonicher 2, dass Zeichen und Wunder in der Regel im Dienst der Verführung stehen und uns nicht Vertrauen einflößen sollten, sondern besonders wachsam sein lassen sollten. Wenn jemand heute unter Berufung auf den Namen Gottes spektakuläre Taten vollbringt, Bonke zum Beispiel, scheinbar Zeichen und Wunder tut, was immer daran auch fake sein mag, dann müssen wir besonders kritisch sein. Nochmal zum Beginn der Kirchengeschichte dienten Zeichen und Wunder zur Beglaubigung der Apostel, weil sie uns die schriftliche Offenbarung bringen und sicherstellen mussten. Zum Ende der Geschichte werden die Zeichen und Wunder von der Seite der Finsternis in Dienst genommen, imitiert, nachgemacht. Warum? Um die Gläubigen zu verführen und von der Wahrheit abzubringen. Und wenn Jesus seine Leute nicht schützen würde, hätten sie damit sogar Erfolg. Aber der Herr bewahrt seine Leute. Diese Formulierung hier in Vers 24 ist irreal gemeint. Sie würden, wenn das möglich wäre, so ist es gemeint. Klammer auf, ist es aber nicht, Klammer zu. Sogar die Auserwählten verführen. Aber Jesus hat gesagt, dass er seine Leute festhält und nicht loslässt. Und das gilt auch für die Menschen, die sich dann in dieser Trübsalzeit zu ihm bekehren. Johannes 10, 28 bis 29. Und weiter, Vers 26. Sie werden mit ihrer Verwirrungsstrategie, diese Verführer, die Menschen an bestimmte Orte locken. Sie werden bestimmte Geheimbotschaften ausgeben, so esoterisches Hintergrundwissen, als sei die Wiederkunft Jesu eine versteckte Geheimaktion. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, also in irgendwelchen Hinterzimmern, so glaubt es nicht. Glaubt nicht den Sonderbotschaften. Glaubt nicht den Sonderbotschaften. Glaubt nicht den Experten. Und dann wird Jesus selbst dem Verwirrspiel ein endgültiges Ende bereiten mit seiner finalen Krisenintervention. Und das sind die Verse 27 bis 35. Da gehen wir noch kurz rein, dann haben wir es gleich geschafft. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt, Vers 27, und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt sind wir bei diesem Kasten in der Mitte, ne? Er wird kommen. Er wird kommen zu dieser Endschlacht bei Harmageddon. Und schauen Sie sich diese Formulierung an, wie der Blitz. Ein Blitz ist eindeutig und weithin sichtbar. Keine Geheimaktion. Ein Blitz zuckt über das ganze Firmament und erleuchtet es grell. Und so wird es sein bei der Wiederkunft des Herrn. Das wird evident sein, offenkundig. Es wird nichts geheim sein. Es wird nichts unklar sein. Es wird nicht interpretationsbedürftig sein. Es müssen dann nicht irgendwelche Theologen kommen und sagen, pass mal auf, das war die Wiederkunft Jesu. Hast du es gemerkt? So wird es garantiert nicht sein, sagt Jesus. Und er begründet das dann noch mit einem Sprichwort, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Überlegen Sie mal die Szene, wo die Geier kreischend zusammenkommen. Da ist eindeutig das Aas. Das Aas, auf das sie sich stürzen. Das ist ein überschaubarer Vorgang. Das ist eine ganz offensichtliche Sache, die ist nicht interpretationsbedürftig. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Da braucht es keine Erklärung. Und genauso eindeutig, genauso unbezweifelbar Genauso unmissverständlich und unübersehbar wird die Wiederkunft Jesu sein. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Und es ist auch gut denkbar, dass mit dem Aas die Feinde Christi gemeint sind, eigentlich schon leblos, und dass die Geier nach Offenbarung 19 und Hesekiel 39, Vers 4 möglicherweise die Vögel des Gerichts, das Sinnbild des Gerichts darstellen. Denken Sie an die Vögel von Hitchcock etwa, dann kann man sich das mit vorstellen. Es wird aber eindeutig sein, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Und denken Sie an Philipper 2, wo Paulus sagt in Vers 10 und 11, es wird sich jedes Knie vor ihm beugen müssen. Und auch diejenigen, die Gottheit Jesu und seine Herrschaft und Macht bestritten haben, werden dann nicht mehr abstreiten und zur Diskussion und zur Disposition stellen können, dass er der Herr ist, der jetzt wiederkommt. Was für eine tröstliche Perspektive. Und die nächsten Verse beschreiben dann die Begleitumstände dieser Wiederkunft, das Zeichen des Menschensohnes 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage, also nach diesen 7 Jahren, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Es wird also kosmische Umwälzungen in diesem Zusammenhang geben, die jetzt in dieser Sprache dargestellt werden. Die Balance der Naturgesetze, der Planetenbahn, wir wissen nicht, was im Einzelnen geschehen wird. Es wird dramatisch sein. Und im Rahmen dieser Wiederkunft wird Jesus dann alle Gläubigen der Trübsalzeit zu sich sammeln. Das ist Vers 31. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Windrichtungen her, also von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das heißt, von den äußersten Zipfeln der Erde, von überall her werden seine unterdrückten, gefangengenommenen, bedrängten Gläubigen zum Herrn gesammelt. Und das kann auch ein Hinweis auf die Märtyrer der Trübsalzeit sein, möglicherweise, die jetzt aus ihren Gräbern geholt werden. Und liebe Geschwister, Sie merken, diese Perspektive sprengt alle menschliche Vorstellungskraft. Aber der Herr gibt seinem Volk Garantien dafür, dass es gut ausgehen wird und dass sein Plan nicht verhindert wird. Und überlegen Sie mal, wenn diese große Trübsal dann sein wird, wie dann die Menschen nach diesem Kapitel Matthäus 24 greifen werden und wie sie dann lesen werden die Verse 27 bis 31. Und dann kommt dieses herrliche Beispiel mit dem Feigenbaum, wo Jesus sagt, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, Vers 32, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Und ihr könnt rechnen, 7 Jahre sind es. Wir setzen hier einen Punkt.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.